Wir haben ja gestern und heute eine Mitarbeiterschulung in unserem Gemeindehaus und wir freuen uns, dass eine ganze Reihe auch heute in unserem Gottesdienst sind. Aber heute Morgen habe ich gedacht bei der Losung, das passt für uns. Gestern nach dem praktischen Einsatz hat jemand mir erzählt, er hätte so Angst gehabt und er wäre so erstaunt gewesen, wie das gegangen sei, wenn man anderen von Jesus sagt. Die Losung des heutigen Tages, das Wort an Paulus in Korinth: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Wir wollen miteinander singen vom Lied 336, die Verse, alle vier Verse, 336. Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir an diesem Morgen einen Blick bekommen für deine ewige Welt. Wir sind erfüllt noch von all dem, was aus der vergangenen Woche an Sorgen und an Problemen mit uns gegangen ist. Wir hängen noch in Gedanken an all den Streitigkeiten und all dem, was auf uns lastet. Aber mach du uns heute, Herr, zu deinen Ebenbildern. Verwandle du uns durch und durch, dass wir neue Menschen werden, die in deinem Licht wandeln, wie wir es eben gesungen haben. Und all das, was wir heute durchführen und machen mit dieser Schulung, mit dem Singen und Beten, mit dem Reden über dein Wort, Herr, da rede du selbst zu uns, dass nicht Menschen uns lehren, sondern dass du uns zur ganzen Erfüllung unseres Lebens führen kannst. Und dass von uns und auch von unserer jetzigen Versammlung aus etwas ausgeht in diese Welt hinein, was sie erneuert, hinausgeht zu den Menschen, die leiden, die müde sind und die verzagt sind. Herr, das kannst du nur in uns schaffen und darum wollen wir dich bitten. Wir danken dir, dass du unter uns bist.
nach deiner Verheißung. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wir stehen vor dir, Herr, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern hoffend auf deine Barmherzigkeit. Amen. Wir haben den Brauch neu begonnen, dass wir das Aufsagen der Katechismusstücke aus dem Konfirmationsgottesdienst wegnehmen. Ein ganz wesentlicher Grund ist uns auch gewesen, dass es einer größeren Betonung bedarf, was evangelischer Glaube heute heißt. Und heute werden uns Konfirmanden einiges sagen über das Geheimnis der Person Jesu, über Jesus als den Sohn Gottes. Wir wollen zuerst hören, was steht hinter der irdischen Gestalt Jesu von Nazareth.
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade.
Es gibt schon im Alten Testament eine Verheißung von dem Dienst Jesu. Wie heißt diese Verheißung?
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friede Fürst.
Wir haben das gerade in einem Bibeltraining durchgemacht, wie diese alttestamentliche Verheißung einem erst ein Verständnis dafür öffnen kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und nun, was gibt uns Jesus? Wir hören immer wieder Leute, die sagen, was hat denn Jesus an Weltveränderung geschaffen? Was hat er denn getan? Was hat er geleistet? Was wollte Jesus tun?
Durch sein Wort ruft er heilend uns in sein Reich und schenkt uns die Vergebung. Und allen Verlorenen hat er versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschicken.
Jesus hat nicht versprochen, heute die Welt zu verändern, aber er hat versprochen, dass er uns verändert und durch uns die Welt. Was macht Jesus aus den Menschen, die an ihn glauben?
Nachfolger will Jesus haben nach seinem Wort. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Und nun kommt ein ganz wichtiges Stück, die Wunder Jesu. Wozu hat Jesus Wunder getan?
Die Wunder Jesu sind heute wie einst die Zeichen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Vor seiner Vollmacht muss die Macht des Satans weichen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Das ist uns ganz wichtig, die Wunder sind Zeichen. Die endgültige Verwandlung der Welt wird in der Wiederkunft Jesu geschehen. Hoffnungszeichen für uns. Und nun wissen wir, wie Jesus diesen Dienst an dieser Welt tut, durch etwas, was viele Menschen noch nicht begriffen haben, durch seinen Weg ins Leiden. Wie dient uns Jesus im Leiden?
Im Leiden krönt Jesus seine Liebe zu uns. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.
Es war die Versuchung Jesu, dass er aus Steinen Brot machen solle, das sei die entscheidende Frage der Welt. Das hat der Versucher Jesus ins Ohr geflüstert. Und Jesus hat gesagt, das Entscheidende ist die Schuldfrage. Und er löst die Schuldfrage jetzt und die Brotfrage, wann er will. Wie kommt all das Unheil in diese Welt, die Gott geschaffen hat?
Durch die Sünde. Die Sünde ist der Leute Verderben. Der Sünde sollte es der Tod.
Und nun, wie dient Jesus im Leiden seinem Vater?
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, und bis zum Tode am Kreuze.
Und nun, wie sieht dieses Reich Jesu aus? Dieses Reich, das er aufgerichtet hat von dieser Königsherrschaft, von der er so oft gesprochen hat.
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der wird meine Stimme hören.
Jesus will ein Reich haben und er will König sein, aber seine Königsherrschaft baut er auf die Wahrheit. Deshalb ist es vielen verborgen. Was hat Jesus getan? Was hat er geleistet, dass wir ihn Erlöser nennen, dass wir ihn anbeten, dass wir seinen Namen tragen?
Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Aber er ist durch unsere Missetat willen verwundet und durch unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Sünden sind wir geheilt.
Nein, durch seine Wunden, das ist ein entscheidender Unterschied. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat für uns gelitten. Wie ist Jesus zum Sieger geworden?
Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.
Die Auferstehung ist das Siegeszeichen Jesu über dieser Welt. Wir wissen um die Realität der leibhaften Auferstehung Jesu. Das erste Schöpfungszeichen. Es gibt nur reale, wirkliche, leibliche Auferweckung. Denn unsere Schöpfung ist eine Wirklichkeit, die man fassen kann. Und darum geht es uns um die leibhafte Schöpfung, um die neue Schöpfung Jesu. Wie hat er auferstanden, ist seine Herrschaft angetreten?
Christus ist gen Himmel gefahren und regiert nun zu Rechten des Vaters. Gott hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupte der Gemeinde über alles.
Wann wird jeder die Herrschaft Jesu sehen können? Jeder Mensch dieser Welt.
Christus wird an seinem Tag wiederkommen und in Herrlichkeit erscheinen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse.
Und was wird das letzte Ziel der Königsherrschaft Jesu sein?
Wenn Christus alle seine Feinde überwunden hat, wird Gott sein alles in allem. Dann werden seine Erlösten jauchzen. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren Ewigkeit zu Ewigkeit.
Dann wird alles Leiden dieser Welt ein Ende haben, wenn der Friede zwischen Gott und der Kreatur, zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer wiederhergestellt wird. Dann wird auch vollkommene Friede der Natur sein und auch der Friede unter den Menschen. Was soll unsere wichtigste Sorge in diesem Leben sein?
Dass ich dem Ruf Gottes folge und das Himmelreich gewinne, wie Christus sagt. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen.
Wir danken euch. Und nun singen wir 264 alle drei Verse. Es passt heute ganz gut, dass wir über die Arbeiter im Weinberg reden, wo wir gerade heute dieses Mitarbeitertreffen haben, wo überraschend viele unsere Stühle haben, bei weitem nicht gereicht, die Hälfte hätten wir bald mehr Stühle noch gebraucht, mit Bänken haben wir es überbrücken können, Leute, die mitarbeiten wollen im Weinberg Gottes. Und Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der früh am Morgen ausging, Arbeiter zu dingen in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Silbergroschen zum Taglohn, sandte er sie in seinen Weinberg und ging aus um die dritte Stunde und sah andere an dem Markte müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat gleich also um die elfte Stunde, also eine Stunde vor Feierabend, ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand gedingt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde gedingt waren und empfing an jeder seinen Groschen. Da aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch ein jeder seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murrten sie wieder den Hausvater und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden um einen Groschen, also um einen Silbergroschen, das ist mehr als heute bei uns 10 Pfennig sind. Nimm, was dein ist und geh, ich will aber diesem Letzten geben, gleich wie dir. Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem meinen, siehst du darum so scheel, dass ich so gütig bin. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Herr, mach uns die Ordnung deines Gebens so klar, so verständlich. Amen. Der König Belsazar machte ein rauschendes Fest. Er hatte 1000 Gäste geladen und sie haben sich vollgesoffen mit Wein, so sagt es die Bibel wörtlich. Und im Übermut lässt der Belsazar die goldenen Tempelgefäße hereintragen, die aus dem Tempel von Jerusalem vor seiner Zerstörung geplündert waren. Und dann fangen sie an und machen ihre Lästersprüche. Und plötzlich erscheint an der Wand eine Schrift. Es wird totenstill in diesem Saal. Belsazar steht da, erbleicht, gelähmt, zitternd, mene tekel ufasin, gewogen und zu leicht befunden. Sie werden das kennen aus Ihrem Leben. Ich habe vor ein paar Tagen mit jungen Menschen diskutiert, die sagten, ich bin Zephim geschädigt, ich habe Schuldgefühle. Da habe ich laut gelacht und gesagt, oh ihr Glücklichen, ihr habt nur Gefühle, bei mir ist die Schuld Realität. Das sind keine Gefühle, sondern das ist eine Last, die auf mir liegt. Wenn ich täglich sehe, was ich versäume, die Menschen, die auf mich warten, die Menschen, die gehofft hatten, sie könnten ein Wort von mir bekommen, Kranke, die seit Wochen auf mich warten, junge Menschen, die mit allem guten Willen zu mir in den Unterricht kamen und am Ende nur Ärger haben über die Kirche und ihre Pfarrer. Verstehen Sie, Schuld über Schuld, Versagen von mir, gewogen und zu leicht befunden, Sie werden das genauso kennen. Ich bin froh, dass Jesus uns diese Geschichte erzählt hat. wie wir mit der Schuld unseres Lebens fertig werden. Das Erste, was ich unterstreichen will, Gott handelt nicht nach dem Leistungsprinzip, wenn er uns wiegt. In allen Religionen der Welt gilt das Leistungsprinzip. Das ist ja klar, man muss seinen Glauben auch beweisen, man muss seinen Glauben auch durch die tägliche Tat bewähren. Überall in der Welt, ob Sie zum Hinduismus, zum Islam gehen, es kommt darauf an, was der einzelne Mensch vorweisen kann an Taten. Und auch das christliche Heidentum unserer Tage, das sich so oft auch in unserem Leben findet und das wir alle gut kennen, in dem wir ja groß gewachsen sind. Wir sind ja alle nicht im biblischen Christentum groß geworden. Wir sind ja im christlichen Heidentum groß geworden. Da gilt ja diese Religion, die schon Goethe durch sein Leitwort aufgestellt hat, wer immer strebend sich bemüht, die Leistung, was einer bieten kann. Und wenn einem heute etwas Schweres passiert als Lebensführung, dann fragt er ganz entsetzt, womit habe ich das verdient? Er sagt, ich kann mit Gott das aufrechnen. Meine Taten waren doch nicht so schlecht. Ich tue recht und scheue niemand. Also die Leistung, die ich bringe, die muss doch Gott gefallen. Dem Aufrechten lässt Gott gelingen. Alles Worte dieser Leistungsreligion vor Gott. Und dann geht es einem auf einmal wie Belsazar und man steht vor der Gegenwart des lebendigen Gottes und merkt, gewogen und zu leicht befunden. Wer das nicht kennt, mit dem will ich nicht streiten. Ich kann nur mit Menschen reden, die unter dieser Wirklichkeit ihrer Schuld leiden und zerbrochen sind. Das war der Beginn der Reformation, der evangelischen Kirche, als ein einzelner Mensch entdeckte, ich kann mit meinem Leben diesem Anspruch Gottes nicht genügen. Ich wollte fromm sein, ich wollte gut sein. Sind heute viele junge Leute da. Und wir haben heute wieder diese Ideologie, diese Lebensanschauung junger Menschen, die sagen, ich brauche keinen Glauben. Ich will gut sein. Und das Böse meines Lebens, ja, das ist nur noch die Schuld meiner Eltern. Das ist die fehlerhafte Erziehung der vorigen Generation. Aber jetzt komme ich und ich mache mein Leben gut. Und diese junge Generation, die ahnt noch nicht, in welchen Leistungsdruck sie sich bringen will, an dem sie zerbrechen wird. Ich bin so glücklich, dass Jesus dieses Joch zerbrochen hat. Ich wollte gut sein, aber ich kann nicht. Und Jesus sagt, du musst nicht. Bei mir geht's nach der Ordnung der unerwarteten Barmherzigkeit. Da wird geschenkt und da wird nicht mehr gerechnet. Es ist direkt ärgerniserregend, wie da das zugeht in diesem Weinberg. Da kommen eine und die haben von der ersten Stunde an in diesem Weinberg gearbeitet. Und wenn wir das aus dem Gleichnis heraus übersetzen, das sind also Leute, die von Kind auf Gott dienen. Jetzt können Sie das mal konstruieren, wer das sein könnte. Vielleicht eine Diakonisse. Vielleicht ein Mensch, der sich verzehrt in der Liebestätigkeit der Diakonie. Der keinen Feierabend macht, der seinen Urlaub noch dreingibt. Um Gott zu verherrlichen mit seinem Leib. Der sagt, da gibt es so viel Not in der Welt und ich muss mein Leben als Opfer dreingeben. Der in des Tages Hitze drinsteht. Uns schuftet, der nicht an sich denkt, der einfach sagt, die Arbeit muss getan werden. Und dann kommt ein Mensch 5 Minuten vor 12, der bekehrt sich auf dem Sterbebett, so ein Schächer, der heimfindet zum Erbarmen Jesu und der Buße tut, wie es vorhin die Konfirmanden gesagt haben, Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Der kann nichts mehr leisten und nichts mehr bringen mit seinem Leben. Und er bekommt die gleiche Güte Gottes. Er kriegt all das Gleiche auch geschenkt. Die Menschen damals haben sich geärgert. Die jüdische Leistungsreligion hat sich dagegen aufgelehnt. Das ist doch nicht gerecht. Und Jesus sagt, und ich sage es, und es möge in euren Ohren gellen, denn das ist die Freude eures Lebens. Denn darunter leide ich ja. Ich kann Gottes Ansprüchen nicht genügen. Und auf Erbarmen Gottes darf ich leben. Ich könnte keinen Tag mehr aushalten, wenn ich das nicht wüsste. Alles hat er mir erlassen. Alles hat er mir vergeben. Und er hat mir trotz meiner großen Schuld den Himmel aufgeschlossen. Und jeden Tag ist es ein neues Wunder. Ich lebe von seinem Erbarmen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Wer aus Werken selig werden will, der soll es tun, aber er soll es dann ganz tun. Und er soll sich diesem Gesetz, das er sich gibt, auch ganz verschreiben. Dann soll er eine Moral leben, die sich sehen lassen kann. Und dann soll er sein ganzes Leben hingeben. Und dann fängt dieses neue Leben nicht irgendwo in Fernost an, für das Gute, wo er sich dort einsetzt, sondern fängt das an, wo er mit seinen Eltern lebt, ihr jungen Leute. Und dort fängt dieses neue Leben an mit unserer Umwelt. Mit dem Guten, das wir reden und für das wir uns einsetzen. Das Wunderbare ist, dass Jesus sagt, ich durchbreche das Leistungsprinzip. Alles soll aus Gnade geschehen. Ein ganzes Leben lang. Aus dem Erbarmen dürft ihr leben, aus dem beschenkt werden. Das Zweite, was ich unterstreichen will, Gott adelt die Arbeit. Also es geht darum, gewogen und zu leicht befunden. Wie kann man dann sein beunruhigtes Gewissen wieder zur Freude bringen? Das erste war, dass wir das Erbarmen Jesu annehmen. Das zweite, Gott adelt die Arbeit. Was war denn das, was hier Jesus erzählt? Ist das die Situation des Sklavenmarktes? Wie geht's denn da im Altertum zu? Da stehen also die armen Sklaven da und dann kommt da so irgend so ein reicher Kerl vorbei und schaut sich die Sklaven an, der langt dahin, wie sind die Muskelpakete, kann der meinen Garten auch bewirtschaften, dann macht den Mund auf und guckt die Zähne an wie beim Pferd, ist er noch stabil und kräftig. Entwürdigendes Bild. Wenn der Hausvater seine Knechte in die Arbeit schickt, ich weiß nicht, ob Jesus dieses Bild gemeint hat, wir könnten das auch einmal anders sehen. Ihr jungen Leute kennt all die Situation beim Handballspielen in der Sportstunde in der Schule. Der Lehrer sagt, wir machen zwei Mannschaften, es wird gewählt. Und dann wird gewählt und dann braucht man zweimal 11 Leute. Ist klar, zuerst ist der Heinz dran, der schießt immer die Tore und dann kommt der Nächste dran und so. Und zum Schluss, die 22 sind gewählt, die Mannschaften sind fertig. Aber da sind noch 12 da, denn die Klasse hat 34 Leute. Und das ist so ein peinliches Gefühl für die, die da stehen. Wenn sie es mal mitgemacht haben, wissen sie, wie es ist. Die anderen wissen es vielleicht nicht. Da steht man da und denkt, die dürfen spielen und ich kann zugucken. Bloß weil ich nicht so gut spielen kann. Und dann sagt der Lehrer, ach was, heute ist Sonntag, jetzt dürfen wir alle mitspielen. Dann machen wir halt doppelt so große Mannschaften, noch 6 darüber und 6 darüber. Die Freude bei denen, die mitmachen dürfen. Wir dürfen mitmachen. Die Situation meint Jesus. Da stehen Leute auf dem Markt, die wollen arbeiten. Da sitzen zu Hause Kinder und die haben nichts zu essen. Und die haben dem Vati noch nachgewinkt und gesagt, Vati, hoffentlich bringst du heute einen Silbergroschen mit. Wir haben Hunger. Wir wollten so gern was. Und dann geht der Vater raus auf die Arbeit. Wer mal arbeitslos war, weiß, was das ist. Und dann steht er da und dann laufen die vorbei und er kriegt keine Arbeit. Und die Freude, als er endlich geholt wird, in der 6. oder in der 9. Stunde, ich darf noch was machen. Was Jesus damit sagen will, ist doch dies, das ist doch ein Adel für unser Leben, dass wir etwas machen dürfen, dass er unseren Leib braucht, der große und erhabene Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, der macht sich abhängig von unserem kleinen Dienst, von unserem Reden mit dem Mund. Er baut die Herrlichkeit seines Reiches Gottes in der Welt an unseren Zeugendienst, an unsere Verkündiger, an unsere Mitarbeit. Was ist das für eine Sache, dass er mich brauchen will. Ich wünsche bei euch allen, die ihr mitarbeitet im Reiche Gottes, eine solche Freude wie die da in der Sportstunde. Wir dürfen noch mitmachen. Wir dürfen mit unserem Leben die Herrlichkeit Gottes darstellen. Wir dürfen etwas für ihn wirken. Wir dürfen etwas für ihn ausrichten. Dass er uns braucht, das ist ja herrlich. Gott adelt unsere Arbeit. Und dann sagen die Leute, wenn der Aufseher vorbeikommt, das wäre peinlich, wenn er mich jetzt finden würde und ich würde da nichts schaffen für ihn. Wer meint, er bringe Gott Opfer? Wer meint, er müsse es leisten, so wie in allen Religionen einer meint, ich muss für Gott auch was schuften und jetzt habe ich da 5 Mark gegeben, 10 Mark gegeben, was bin ich doch für ein frommer Mann? Ach, lass doch die Finger davon! Gott will's doch nicht. Es geht doch um die Freude, dass du mit deinem irdischen Besitz, wer weiß, was dein Geld noch in 10 Jahren wert ist, dass du was mit deinem irdischen Besitz machen kannst für die ewige Welt Gottes. Dass du mit deinem, was du hast, beitragen kannst, dass Not gelindert wird, dass Menschen fröhlich werden. Ja, noch mehr, dass du mit deinem Mund, aus dem so viel Komisches, Zerstörendes, Giftiges kommt, darfst du mithelfen, dass andere Menschen Frieden finden und den Sinn ihres Lebens entdecken. Das ist doch die Freude des Dienstes für ihn. Unser Dienst, ja unsere Arbeit für den Herrn wird geadelt, weil wir gewürdigt werden, mitzuarbeiten. Das war der zweite Punkt. Sie erkennen, wo es zusammenhängt. Das Leistungsprinzip wird zerbrochen. Gott adelt die Arbeit. Und noch ein letztes. Es gibt überraschenden Lohn. Dann eine schreckliche Stunde, wenn man aufwacht wie Belsazar und entdeckt, mein Leben war falsch gelebt. Für Belsazar gab es keine Umkehr mehr. Er fand den Weg zu Gott nicht mehr. Für uns ist wichtig, dass wir entdecken, wir dürfen für Gott mit unserem Leben etwas tun. Und dann macht uns Gott nicht fertig durch den Leistungsdruck, sondern er will uns überschütten mit Güte. Und dann erzählt Jesus, dass es Lohn gibt. Lohn. Wir haben da mal früher, vor längerer Zeit, eine ganze Predigt über die Kantsche Pflichtethik gehalten. Ich kann das in ein paar so Sätzen nicht einfach nachholen. Unser Abendland ist ja geprägt von jenem großen, bewunderungswürdigen Königsberger Philosophen, der so arg betont hat, dass der Mensch nie auf Lohn schielen soll. Er soll das Gute tun, allein um des Guten willen, aus Pflicht. Und Kant hat diesen neuen Begriff eingeführt, dass das Gute nur gut sei, wenn man es tue, einfach weil es verlangt sei, aus Pflicht heraus. Wer es um Lohn willen tue, das sei eigentlich nicht gut. Und das war die ganze Begründung einer Erziehung über Generationen hinweg, die Kantsche Pflichtethik. Ich bin froh, dass Jesus auch vom Lohn spricht. Wir sind nicht Gäule, die man in den Stall stellt und denen man Hafer vorwirft und dann wieder raus und zum Schluss kommen sie zum Abdecker, wenn sie nicht mehr was leisten können, sondern dass Gott sagt, das dürft ihr über eurem ganzen Leben wissen. Mir schenkt ihr nichts, sondern ich schenke euch. Und alles, was ihr als Dienst mir gebt, kriegt ihr 100-fach zurück. Als Segen, der über eurem Leben liegt und in der Ewigkeit. Jesus hat oft vom Lohn gesprochen. Die ganze Bibel ist voll davon. Man kann das nicht einfach ausradieren und sagen, man soll es ohne Lohn tun. Es ist für uns ein Grund, dass wir unseren Dienst nie gequält tun. Wir haben das auch schon öfter hier im Gottesdienst besprochen. Wir wollen keinen haben, der klagt über seine Last. Keinen haben, der darunter seufzt. Und wenn er einen Dienst tut, ob er in der Küche steht, oder ob heute Abend noch ein paar junge Leute das Treppenhaus im Gemeindehaus runterwischen, nachdem so viele Füße mit Schnee darüber gegangen sind. Wir tun es aus Freude für ihn, weil er uns vielfach gibt. Jesus hat gesagt, am Ende wird das so sein, dass er sich aufstellen wird, die Schürze umbindet und die Knechte an den Tisch hinsetzt und die Knechte bewirtet und den Knechten dient. Sie können Gott nicht dienen. Am Ende werden sie immer der Beschenkte sein. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen sein, unsere Zunge voll Rühmens. Dann werden wir nicht sagen, wir haben Großes für ihn getan, sondern der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Die kleinste Tat wird von ihm reich gesegnet. Es ist ein schreckliches Leben, wenn man plötzlich in seinem Leben erkennt, gewogen und zu leicht befunden. Jesus ruft uns heute in seinen Dienst und sagt, mir kannst du nichts bezahlen, mir kannst du nichts bringen. Aber ich zahle unerwartet groß aus. Und ich beschenke dich. Ich denke an einen ganz großen Diener Gottes, der sein Leben zerschlissen hat im Dienst für Gott. In unseren Jahren. Der Tag und Nacht unterwegs war, um zu predigen, zu dienen, zu beraten, zu planen und zu organisieren, der in diesem Dienst auch sein Leben verloren hat und der immer nur einen Ruf hatte und sagte, welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Amen. 496, wir singen diese Verse, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, Vers 3 und 6. Dann wird Rainer Harnisch, der Mitarbeiter aus Campus Crusade, uns noch ein Wort des Zeugnisses zur Predigt sagen. Wir fangen gleich mit den Posaunen ohne Vorspiel an.
Das ist etwas, was man nicht nur singen kann. Der Herr ist gut, was wir täglich erfahren können. Ich bin bei einer internationalen Studentenarbeit, Campus für Christus. Und wir sind täglich in der Auseinandersetzung mit sehr vielen Studenten. Studenten, die sich, wie dieser eine Student, den ich gerade vor 2 Tagen besucht habe, mitten in einem hohen Wohnblock dicht bei dicht mit Studenten zusammen wohnt, aber im Grunde niemand ihn kennt und niemand von ihm weiß. Es ist nicht nur eine Situation in Studentenwohnheimen, sondern auch überall, wo Menschen zusammen wohnen, wo sie nur sich selbst haben, wo sie nur für sich selbst arbeiten und für sich selbst Leistung bringen. Wir kamen zu diesem Studenten hin und sprachen ihn an auf das Wort Gottes. Er saß mit seiner Gitarre auf seinem Bett und spielte vor sich hin. Und er erzählte uns, dass er sich fühlt wie in einem Gefängnis und niemand kommt zu ihm. Nicht nur bei einem Studenten, auch bei sehr vielen anderen Menschen. Wir wissen es gerade von der Großstadt, wie hier Stuttgart. Tausende von Menschen besonders unter älteren Menschen, alleinstehend. Niemand sucht sie auf. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Bild, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und das ist etwas, was auch in der Predigt angeschnitten wurde. Wovon wir erfüllt sind, davon geht unser Herz über und davon können wir weitergeben. Das ist kein Muss. Da muss ich mir nicht überlegen, was werde ich dem nun sagen, sondern ich kann ihm eigentlich das weitergeben, was Jesus Christus in mein Leben gegeben hat. Es ist bildlich gesprochen wie ein See, ja, der überfließt, der sprudelt, der hat so viel Wasser, ja, da kommen die Fische rein, da ist Leben. Bildlich gesprochen, See Genezareth, da ist Leben, da sind Fische und da konnten die Jünger fischen. Aber ihr wisst gleichzeitig, einige Kilometer südlich, das Tote Meer. Kein Leben, nichts. Gar nichts. Warum? Fest eingegrenzt, kein Abfluss, nichts. Und geht es eigentlich nicht sehr häufig gerade uns so? Wir haben unsere Mauern, in denen wir uns einfinden. Wir haben unsere regelmäßige stille Zeit. Wir haben unsere Gebetsgemeinschaft. Alles geschlossen, fest, aber kein Abfluss, kein Überfluss. Und dort, wo Wasser weitergegeben wird, das lebendige Wasser, das Jesus Christus uns gab, da entsteht Leben. Und bei diesem Studenten nur ein Beispiel. Er schlürfte förmlich dieses Wasser. Nach einer Stunde, wir beteten zusammen. Er betete, dass Gott in sein Herz, dass Jesus Christus in sein Herz kommt. Und welch eine Freude. Einem intellektuellen, jungen Menschen kamen die Tränen. Ich erlebe das nicht sehr oft. Aber da wird es deutlich. Nicht nur bei jungen Menschen. Wir stehen unter anderem auf dem Marktplatz jeden Samstag. Wer samstags in Freiburg ist, kommt auf den Marktplatz. Wir stehen da auf einer Seifenkiste oder auf einer Kiste, die wir von einer Marktfrau ausgeborgen haben. Um nur in einigen Minuten das zu sagen, was Jesus Christus uns aufs Herz gelegt hat, was wir weiter sagen möchten und wie wir den anderen zeigen können, dass sie das selbst erfahren können. Kommt ein älterer Mann, sagt, ich möchte gerne mehr hören. Ich bin auf der Flucht. Er war etwa 65 nach Deutschland gekommen. Seitdem ich hier in Deutschland bin, habe ich überhaupt keinen Kontakt zu einer Gemeinde. Lebt allein mit seiner Frau, ganz zurückgezogen. Und diesen Mann besuchten wir zu Hause. Er holte seine alte Bibel hervor. Und wir gingen gemeinsam durch das Wort. Es bewegte ihn. Er betete mit uns. Es kamen ihm die Tränen. Nicht, dass Tränen ein besonderes Zeichen sind. Aber es ist mit ein Zeichen des Ergriffenseins. All das, was so an Festigkeit, Geschlossenheit da ist, weg. Und der Mann öffnete sich und es kam aus ihm heraus. Das ist eigentlich etwas, was ich euch mitteilen möchte. Es ist was unwahrscheinlich Befreiendes. Nicht nur jetzt für den anderen, auch für uns ist die Freude bei uns groß. Und die Freude auch, wenn wir ein Gehör für den Himmel hätten, was da ein Jubilieren ist über jeden Einzelnen, der wirklich zu dem Herrn gekommen ist. Und das dürfen wir täglich erfahren. Eine Verheißung. Diese Leute im Weinberg sagen, niemand hat uns gedungen hinzugehen. Niemand. Euch, dir, hat der Herr den Auftrag gegeben. Geht hin und verkündige, was ich euch befohlen habe. Und wie schon gesagt, du brauchst gar nicht erst JWD, der Berliner sagt, ganz weit draußen hinzugehen. Hier vor der Türe, der Nachbar. Eine Türe weiter, auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo du dich befindest. Eine solche Gelegenheit, der Herr bietet dir täglich Menschen. Und du darfst das erfahren, was das Schönste ist, nämlich weiterzugeben aus der Fülle des lebendigen Wassers, dass wir eigentlich dann immer wieder mehr bekommen können. Stell dir vor, ein Bottich, nun, aus dem das Wasser rausgeschüttet wird, ganz leer, gibt sich voll und ganz dem Herrn hin. Der ist ja bereit für Neues. Er kann wieder neues, lebendiges Wasser aufnehmen. kein Stillstand.